bei Herrn Lindemann, den nenne ich jetzt einfach, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, es wirkt so, so einstudiert und sehr unnatürlich, weil er mit einem bestimmten Habitus in die Talkshows geht und dann immer sagt, aber Frau Maischberger, das muss man doch jetzt mal sagen dürfen. Und dann also so bestimmte Gesten ausführt, die so einen Angriff implizieren oder so einen Angriff auf die vorherrschende Meinung implizieren und konstruieren. Und das wirkt immer, es wirkt schon so, als hätte er sich das so drauf geschafft. Ja. Und das sieht man einfach. Es ist nicht so flexibel, nicht so flüssig.
Ja, ich glaube schon, weil man das dann auch sieht. Ja. Das Einzige, was man da, und das ist ja auch das, was ich jetzt, wenn ich solche Trainings und auch mit den Studierenden immer mache, weil die mich ja auch immer fragen in den Rhetorikkursen, ah, was mache ich denn jetzt genau? Und ich meine, das ist das, was wir allen raten würden. Einfach nicht drüber nachdenken, so wie man normal spricht, ja, einfach dort definitiv auch sprechen. Mhm. Klar, das fällt manchen Menschen leichter als anderen, aber wir gestikulieren alle, auch wenn ihr die Fragen stellt hier im Raum, gestikuliert ihr auch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Aufnahme von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir senden live vom Podfest Berlin und begrüßen ganz recht herzlich unser hier erschienenes Publikum. Es sind tatsächlich Leute gekommen und wir begrüßen euch natürlich an den Endgeräten und wir, das sind eure Hosts, Silva Ladewig
und Jana Bressem. Ja, auch von mir ein herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder vor Ort sind, ja, beim Podfest. Wir waren ja letztes Jahr schon dabei.
Genau. Podfest ist ja immer eine super Adresse für Hauptstädter Podcasts. Ja, und die Podcast-Szene lebt ja hier quasi mit dem Podfest sozusagen auf. Und wir freuen uns, wie du gesagt hast, dass wir hier sein dürfen und dass sich das Podfest Berlin um alles hier gekümmert hat. Wir werden wieder super versorgt. Wir haben Goodiebags bekommen. Das ist eine gute Stimmung, eine gute Energie. Und wir haben uns für diese Sendung was Interessantes überlegt, was wir sonst so nicht machen, Jana. Denn sonst bereiten wir die Sendung vor und ja, versuchen sozusagen unseren Inhalt euch anzubieten. Das machen wir heute natürlich auch. Aber wir haben dafür gesorgt, dass sich die ZuhörerInnen ein bisschen um den Inhalt unserer heutigen Folge kümmern. Das heißt, wir haben euch zu Hause gebeten, uns Fragen zu schicken zum Thema Gestik, Gestikforschung, Körpersprache oder alles, was sich um diesen Podcast dreht. Und es sind einige Fragen eingegangen und die werden wir heute auslosen und dann beantworten.
So sieht's aus. So ja, sieht's aus. Und wir sind natürlich schon gespannt. Also wir haben uns ja vorher drüber unterhalten, es könnten so viele Fragen kommen. Wir vermuten einige Klassiker darunter, ja, aber mal gucken, ob es auch so ist.
Ja, ein bisschen gesehen habe ich es ja schon, weil ich habe die Frage in ein Glücksrad eingegeben.
In ein Glücksrad.
Ja, weil ich habe überlegt, wie machen wir das jetzt? Ich wusste, wir haben Mikros in der Hand. Jetzt habe ich überlegt, mache ich es oldschool und drücke die Fragen aus. Aber dann wäre es ein Gerasche. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht gibt es eine App. Es gibt ja für alles eine App. Und ich habe tatsächlich eine Glücksrad-App. Leider macht sie keinen Sound, was natürlich für einen Podcast optimal wäre. Aber sie dreht sich und ich kann es in die, genau, ich kann es in die Kamera und in die.
Aber schön wäre auch gewesen eigentlich, wenn wir noch jemanden, also wenn wir so ein physisches Glücksrad auch noch gehabt hätten.
Ja, oder so eine Melodie, so dim, dim.
Ja,
dim,
oder die dieses so Rattern. Ne? Ja. Wenn sich dieses.
Genau, aber das hätte bei, dann jemand ja, bauen müssen und das wäre dann
zu viel
für unsere kleine Sendung, die ein bisschen zu viel Aufwand geworden. Genau. Wollen wir loslegen?
Du.
Ja. Wir starten einfach gleich rein. Wir müssen ja jetzt nicht drumherum quatschen. Wir legen einfach sofort los. Und ich zeige es ins Publikum hier wirklich so eine Glücksgrad-App.
Die sind sehr, also sehr beeindruckt auch, haben wir gerade gesehen, ja, die Gesichter.
Ein Raunen ging durch die Menge. Und ich drehe einfach und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja, also es dreht sich.
Es gibt haptisches Feedback.
Ja.
Okay.
Und die erste Frage lautet?
Ah, was mache ich mit meinen Händen bei Vorträgen?
Ja, da haben wir doch schon mal einen Klassiker, wa?
Ein Klassiker, würde ich auch sagen.
Ja. Was machen wir denn mit den Händen beim Vorträgen? Sowas, wie wir jetzt machen, ist immer gut. Was in der Hand halten. Ja, also was in der Hand halten ist ganz gut, wenn man nicht weiß, was man mit seinen Händen beim Vorträgen machen soll. Und ich meine das wirklich ernst.
Mhm,
also so ein Mikro ist natürlich optimal, wenn man ja da wirklich was in der Hand hat. Aber ansonsten bieten sich auch immer diese, wie heißt denn jetzt? Gestisch habe ich es, aber verbal habe ich es nicht.
Ja, du meinst diese, jetzt brauche ich es auch. diese
Remote, wo man draufdrückt.
Diese Remote, diese Switcher die, von Folien.
Presenters,
genau.
Die, genau.
Schön, dass
die.
Du das gestisch. Wenn nicht, tut ihr einfach so und haltet einfach die Hand so, als würdet ihr den Presenter drücken.
Ja, genau. Der ist auch super, weil man da nämlich dann auch beschäftigt ist. Den kann man ja auch in beiden Händen benutzen und kann die beiden Hände dann recht entspannt vorne halten. Das sind immer so die Tipps, die ich meinen Studierenden auch in den Rhetorik-Workshops und Trainings gebe, den ich, wenn ich die mache. Wovon ich immer abrate, sind Kugelschreiber.
Weil man anfängt, die zu tackern.
Ja, genau.
Okay.
Ja, aus dem Publikum kommt jetzt gerade die Frage nach den berühmten Hände in den Hosentaschen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so schwierig, wenn das auch mal wechselt. Also ich mache das auch. Ich stecke auch häufig mal eine Hand in so eine Hosentasche. Mhm. Schwierig ist nur, wenn da keine Bewegung drin ist. Also ich finde, wenn man irgendwie da vorne dann so angewurzelt dasteht und auch mit dem Körper irgendwie nicht so mitgeht oder sich zum Beispiel nicht im Raum bewegt, sondern dann wirklich einfach dasteht und die Hände in die Hosentaschen steckt, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, weiß nicht, wie du das siehst, Silva, ich habe da jetzt mit nicht so die Probleme.
Naja, ich habe so einen Hang dazu, die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Tatsächlich.
Ja, ich auch.
Und das wurde mir mal gesagt, dass das nicht so professionell aussieht. Tatsächlich, ja. Aber weil ich auch immer dann überlege, was mache ich mit meinen Händen? Natürlich ist Gestikulieren super.
Ja,
also
das,
Gestikulieren genau. Natürlich, also das, was du jetzt an Tipps gegeben hast, soll jetzt nicht heißen, dass man nicht gestikulieren soll.
Nee,
ja,
das
ist natürlich
das
jetzt
natürlich.
Diese ganzen Tipps jetzt, bewegt eure Hände nicht, weil dann seht ihr ganz nervös aus. Nein, es gibt schon, ihr könnt nervöse Bewegungen und auch Gestikulieren voneinander unterscheiden. Also sind wir alle in der Lage dazu, da brauche ich keine Rhetorikbücher für zu lesen. Aber klar, ja, es ist gut, wenn man irgendwie eine Art von Ruheposition gefunden hat, am besten irgendwie auch sichtbar, dass man irgendwie eine Position hat, von der man aus gestikulieren kann, damit man Gesten benutzt, die natürlich auch das Gesagte visualisieren. Aber ansonsten würde ich die Tipps, die du hast, unterstreichen. Ja. Und es ist natürlich super, wenn man bei Vorträgen, das ist ja das, was wir in der Regel haben, dann ist man immer vorm Rechner und dann kann man da irgendwie draufdrücken und dann hat man irgendwie das Gefühl, man ist mit den Händen beschäftigt. Das ist natürlich von Vorteil. Ja. Oder wenn man am Stehpult steht, dann kann man die Hände da ablegen, ist auch günstig. Schwieriger ist es, wenn man dazu natürlich, so wie bei TED-Talks, was jetzt wahrscheinlich die wenigsten von uns machen werden, aber wenn man auf einer Bühne steht und dann würde ich empfehlen, tatsächlich ein bisschen rumzulaufen.
Ja.
Also damit man sich irgendwie bewegt und dass da Aktivität ist. Und dann kommt man auch in einen anderen Flow, wenn man spricht, wenn es möglich ist technisch.
Ja, ja, und ich meine, dann kommt auch immer die Frage, Arme verschränken, ja oder nein. Also das ist natürlich jetzt bei Vorträgen wirklich vielleicht nicht so optimal, obwohl das nicht immer Ablehnung bedeuten muss. Aber das ist vielleicht ein bisschen sehr defensiv. Und ja, Arme hinterm Körper verschränken oder sowas, das ist auch
schwierig.
Ja.
Ja. Aber wichtig würde ich sagen, also behaltet die Hände irgendwo, dass ihr auch wirklich gestikulieren könnt. Bei der Hosentasche dann ist es so ein Rauszwing, irgendwie, keine Ahnung. Das würde ich jetzt mal als Zusammenfassung jetzt geben.
Und ich meine,
Beim Zuhören?
Na, wenn man zu dritt auf der Bühne steht und wartet sozusagen noch, während die anderen sprechen, wo packt da die Hände hin? Da gestikuliert ja nicht für den anderen mit.
Ja, da würde ich, also entweder, wie wir es eben gesagt haben, vor dem Körper oder an der Seite, und da muss man das aushalten.
Ja,
das fand ich interessant, nämlich gestern auch beim Konzert, wir waren ja gestern auf dem Konzert, und dann ist es ja auch, dann manche singen und manche der Band haben jetzt nicht gesungen und die versuchen dann auch eine Pose einzunehmen, die irgendwie ausdrucksvoll ist, damit sie ja auch das Gefühl haben, sie kommunizieren was. Also das war jetzt meine Interpretation, aber da stehst du ja auch nicht einfach nur da und weißt du, machst ganz lässig, genau. Ja, oder hast irgendwas in der Hand oder eine Gitarre schon mal. Aber dann versuchen die auch eine Pose zu gehen, die irgendwie ausdrucksvoll ist, damit es nach etwas Tun aussieht. Weil man muss es aushalten, dann nichts zu tun auf der Bühne, wo einen alle anschauen. Ne? Mhm.
Ja, und dieses Aushalten ist doof.
Unangenehm,
also
ja,
das,
voll.
Das ist einfach, kann ich, also das, damit habe ich auch immer noch Probleme.
Ja, klar.
Also
obwohl
wenn man
wir so Profis sind, ja.
Ja, aber ich komme mir trotzdem, also die Frage ist durchaus berechtigt, ich komme mir trotzdem manchmal ein bisschen deplatziert vor, wenn wir, also weiß nicht, gemeinsam Vorträge halten oder so, und dann steht eine am Stehpult und die andere steht so ein bisschen versetzt an der Seite, und dann habe ich zum Beispiel immer den Eindruck, ich müsste auch mal so das Publikum checken.
Ja, man guckt
also
dann so aktiv
dann mal
rein,
so rum und nickt dann mal so in die Runde. Ja
aber
genau, mit dem Zeigefinger irgendwo hinzeigen, ja, das jetzt hier läuft. Ja, sehr schön. Das jetzt nicht, aber ich fühle mich dann irgendwie schon, eben weil du hast schon recht, man tut in dem Moment ja nichts. Ja, man ist ja präsent, die anderen Leute gucken einen an, und dann habe ich schon auch, das empfinde ich dann auch als nicht so schön, den Moment.
Ja, also was ich dann oft mache, ich schaue dir dann zu und nicke ganz oft. So super aktiv.
Hörerfeedback
ist super. Und was wir dann oft machen, ist, dass wir ja, wenn wir zusammen Vorträge halten, dann wirklich dann öfter mal wechseln. Ja. Ne? Also zwar schon an thematischen Grenzen, dann ist dann auch Aktivität bei den Vortragenden. Das kommt eigentlich auch mal ganz gut an. Ja, aber das ist natürlich so ein Aushaltemoment, ja, der schwierig sein kann. Mhm. Danke für die Frage. Sehr gut. Haben wir das?
Ich glaube.
Ich glaube, ja. Ich hoffe, die Person, die das eingereicht hat, ist damit zufrieden mit der Antwort und kann uns dann einfach Feedback geben, was sie noch hätte hören wollen. Wir bedanken uns schon mal für die Fragen, die hier online gekommen sind. Und ihr natürlich könnt jetzt auch Fragen stellen. Ne? Ich kann auch das Mikrofon jetzt gerne mal rumreichen. Also wenn ihr während unseres Gesprächs etwas beitragen wollt oder eine Frage habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten würde ich jetzt...
Ja, mach doch mal weiter.
Sehr gut.
Also das Glücksrad läuft gleich wieder. Ist auch schön. Ich bin auch, habe heute die super Aufgabe hier. Ich sitze einfach nur und warte darauf, was da kommt.
Oh, das ist ja interessant. Was ist der Unterschied zwischen Gesten und Körpersprache? Ja, na gut. Also, dass wir mit dem Begriff Körpersprache...
genau, nächste Frage, die können wir jetzt nicht beantworten.
Dass wir mit dem Begriff Körpersprache so unsere Probleme haben, aus verschiedenen Gründen, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns sehr gewogen sind und die uns öfter einschalten, auf jeden Fall schon. Aber ich verstehe den Hintergrund, weil man in der Öffentlichkeit eher über Körpersprache spricht und Personen, die jetzt das erforschen, eher von Gesten sprechen und den Begriff Körpersprache in der Regel nicht anwenden, weil der schwierig ist. Dafür haben wir auch eine extra Folge gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht noch runterbeten. Aber was, glaube ich, in den Begriffen schwingt, ist, dass Gesten in der Regel eher verwendet werden als Begriff, um sich auf die Hände zu beziehen, also kommunikative Bewegungen der Hände und Arme. Und dass vielleicht Körpersprache sich nicht allein auf Gestik bezieht, sondern eher auf ganz körperliche Bewegungen. Und der Begriff behaftet ist mit bestimmten Funktionen, die Körpersprache angeblich ausführen. Ja, also sozial-regulative Funktionen, das machen Gesten auch, also wo es eher darum geht, welche Hierarchieverhältnisse ich beispielsweise über meinen Körper etabliere oder wie emotional ich eventuell in Anführungszeichen jetzt bin. Und Funktionen, die jetzt nicht mit dem zu tun haben, was GestenforscherInnen untersuchen würden, nämlich die Relation von Gesten und Sprache, wie die Gesten oder meine Bewegung der Hände zu dem beitragen, was ich auch sprachlich kommuniziere.
Vollkommen richtig.
Jetzt hatten wir gerade diesen Vortragseffekt.
Absolut.
Du hast mir so wohlwollend zugenickt. Das war total schön.
Ja,
es war ein sehr schöner Moment, Jana.
Ja, ich weiß. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch ganz nett hier, einfach nur so zu sitzen. Ich weiß nicht, ob es Publikum... Genau. Lass ihn doch mal, lass ihn mal erzählen.
Wir haben auch dieses Jahr so schöne Sessel.
Genau. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich hatte das jetzt auch aus interaktionsanalytischer Perspektive auch ganz interessant. Ich hatte mein Mikro tatsächlich zwischenzeitlich auch einfach abgelegt.
Du warst so interessante Sachen beizutragen.
Ja. Und ich dachte mir, oh, das läuft.
Das kann ich machen.
Muss man so tun.
Ah, okay.
Nein, vollkommen richtig. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst, Frau Lannemich.
Dankeschön. Würdest du noch was ergänzen zum Begriff Körpersprache und Gesten?
Nee, ich glaube wirklich, hast du schon alles gesagt. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, Gesten sind auch so allgemeinsprachlich immer mehr nur mit Händen verbunden.
Ja.
Und Körpersprache ist irgendwie alles. Ja, ich glaube, Körpersprache ist vielleicht auch so ein, ich meine, wir haben es ja in der Folge besprochen, so ein eingängiger Begriff, weil sich irgendwie immer alle, jetzt legst du aus dem Mikro nieder, weil sich alle irgendwie darunter irgendwie mehr vorstellen können. Ja, es gibt dem irgendwie noch mehr Bedeutsamkeit und der Körper spricht. Ja, das ist ja auch so metaphorisch und das funktioniert irgendwie. Ich meine, warum wir damit ein Problem haben, das hat unterschiedliche Gründe, eben weil wir nicht von einer Sprache sprechen können. Ja, der Körper, das ist einfach jetzt im Sinne einer sprachwissenschaftlichen Betrachtung, ist es einfach keine Sprache, ohne das jetzt zu nerdy hier werden zu lassen. Aber was halt schon interessant ist, und das glaube ich ist auch etwas, was einfach spannend ist, ist, dass das schon auch das Augenmerk darauf richtet, dass nicht nur die Hände sich beim Sprechen bewegen, sondern der ganze Körper involviert ist. Das könnt ihr ja jetzt auch beobachten und selbst wenn wir euch beobachten, also ihr habt alle unterschiedliche Sitzpositionen, Hörersitzpositionen, ja. Man kann aber trotzdem eben erkennen, dass wir alle was gemeinsam machen, weil ihr jetzt nicht irgendwie eure Beine zur Wand dreht, ja. Genau, Publikum wird das jetzt gerade vorgemacht. Also, und ich meine, das kommt schon durch den Begriff der Körpersprache irgendwie schon so ein bisschen raus.
Aber ich habe immer die Idee, dass es auch mehr mit Haltung zu tun hat als mit Bewegung ganz oft. Ja. Ne? Wie stehe ich, wie bin ich positioniert im Raum? Bewege ich jetzt meinen Oberkörper nach vorne, um Interesse zu zeigen an etwas, was natürlich so ist? Oder keine Ahnung, wie sitze ich jetzt mit den Beinen gespreizt oder irgendwie übereinander. Also das wird auch oft in diesem Kontext diskutiert, was jetzt in der Gestikforschung an sich so nicht thematisiert wird. Klar besprechen wir auch andere kommunikative Artikulatoren, sowas wie Kopfbewegungen oder auch die Bewegung des Rumpfes und so weiter, was sozusagen alles unter dem Begriff der Gestik dann schon auch fallen kann in der Forschung. Aber diese Positionierung und Halteposen, die da oft so besprochen werden, ne, und macht er jetzt oder sie eine Geste mit der und der Bedeutung für eine bestimmte Gruppe oder diese Fußballergesten, die ja oft besprochen werden, ne, oder keine Ahnung, wie gibt jemand den Handschlag und macht er diese Anchoring, diese Ankerposition, weißt du, wenn sich zwei Präsidenten begrüßen und hält der andere noch die Hand drüber beim Handschlag und keine Ahnung. Diese Sachen werden jetzt in der Gestikforschung jetzt nicht so diskutiert, die immer so sehr aufgeladen sind mit sozialer Bedeutung.
Ja, und vor allem auch mit so psychologischer Bedeutung. Ja, genau. Also die Person, die die Hand drüber legt, die ist dann die Dominante und hat mehr Macht über die andere.
Ja. Ich glaube, vielleicht kommt die Frage auch daher, weil es immer heißt, ihr seid Gestenforscher. Und ob das jetzt irgendwie auf einen bestimmten Bereich beschränkt ist oder ob es dann den Weg mit reinbezieht oder ob das eben vielleicht auch die Körperhaltung. Körpersprache mit einbezieht.
Also ursprünglich kam das ja aus der Ecke. Also Adam Kennen hat sich ja damit beschäftigt, wie Personen sich positionieren mit den Körpern, wenn sie miteinander sprechen, und hat halt eben herausgefunden, dass die Körperhaltung beispielsweise wechselt oder die Körperhaltung, die Positionierung des Oberkörpers beispielsweise oder die Positionierung der Hände und Arme, wenn Themen wechseln. Ja, wenn eben ein anderes Thema angesprochen wird. Das kann man auch relativ gut beobachten. Und da zeigt er aber eben auch, dass es da so um mikrosoziologische Prozesse geht, und nicht primär um vielleicht einen bestimmten, weiß ich nicht, emotionalen Ausdruck oder sowas vielleicht im Bereich der nonverbalen Kommunikation betrachtet worden ist. Und dann ist es schon eher so zu den Händen gewandert, der Blick und die Aufmerksamkeit, weil man gemerkt hat, dass eben die Hände so viel Bedeutung konstruieren und beitragen zum Gespräch, dass man die erstmal angefangen hat zu beschreiben, wie eine Sprache, die man, wie es Cornelia Müller mal so schön sagt, wie eine Sprache, die man noch vielleicht noch nicht entdeckt und beschrieben hat. Ja,
ja, und der Begriff Gestenforschung ist dann tatsächlich auch in Abgrenzung zu diesen Begriffen, insbesondere der nonverbalen Kommunikation, dann auch entstanden, weil man mit diesem Forschungsfeld dann eben deutlich machen wollte, dass der Akzent hier eben auf der Relation der Gesten zur Sprache liegt und dass man sich für andere Dinge interessiert. Es gibt durchaus auch psychologisch ausgerichtete ForscherInnen, die sich mit dem Thema der Gestik beschäftigen und dann tatsächlich auch auf solche Aspekte eher eingehen. Aber dieser Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist tatsächlich entstanden, um zu sagen, nee, wir machen hier was anderes. Wir wollen uns für andere Dinge interessieren und die auch anschauen. Und deshalb hat sich dieser Begriff dann da auch so in der Wissenschaft etabliert.
Und auch, weil man eben erkannt hat, dass Gesten eben sehr viel können, was die Sprache auch kann, was in der nonverbalen Kommunikation eben nicht, das kennt ihr vielleicht, ne? Also diesen Begriff nonverbale Kommunikation, den kennt man eigentlich. Der wird eigentlich in der Öffentlichkeit immer benutzt, wenn es um Gesten geht. Aber er impliziert, dass Gesten eben etwas anderes machen als die Sprache und nicht in der Lage sind, Dinge zu machen, die Sprache kann. Und das ist eben in der modernen Gestikforschung widerlegt worden. Also die Funktionen sind im Grunde die gleichen, die die Sprache auch erfüllt. Aber es gab eine Hörermeldung.
Ja.
Ja, ich wollte wissen, ich glaube, der Respekt vor dieser sogenannten Körpersprache ist ja wahrscheinlich auch, weil man das Gefühl hat, man könnte die nicht bewusst steuern, sondern die würde was anderes ausdrücken, als ich sage. Und in dem Zusammenhang fiel mir ein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag habe, dann bereite ich ja das, was ich sagen will, vor, aber bereite ja nicht Gestik vor. Wenn die Gestik so viel ausdrücken kann, könnte ich doch auch vorher mir ein Konzept machen, wie ich gestikuliere.
Rein theoretisch schon. Das knüpft dann das an, was wir in der vorherigen Frage besprochen haben. Und wenn man den Vortrag vorbereitet, machen das auch viele, dass sie den Vortrag üben. Und dann merken sie, dass sie an bestimmten Punkten die Hände einsetzen und nicht, also wenn sie da jetzt wirklich die Aufmerksamkeit drauf legen. Ja? Also wenn Sprecherinnen üben das definitiv, PolitikerInnen wahrscheinlich sind es gewohnt, aber die üben das vielleicht an bestimmten, für bestimmte offizielle Anlässe auch. Aber dann würdest du schon merken, an welchem Punkt du vielleicht deine Hände bewegst. Und wenn du dann aufmerksam genug bist und das öfter machst, dann wirst du an bestimmten Punkten die gleichen Gesten immer wieder verwenden. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel den Vortrag 10-mal übst, merkst du, dass du vielleicht und jetzt, und da bewegst du dich vielleicht irgendwie, ja, jetzt komme ich zu dem und dem Thema oder zeigst mal auf eine Folie oder so und dann wirst du es irgendwann mit inkludieren, wenn du das. Ja, kann es sein, aber es kann auch sein, dass du beispielsweise jetzt was erklärst, was weiß ich, irgendein biologisches Modell oder so und dann merkst du, dass deine Hände hochgehen, wenn du bestimmte Stufen eines Modells beispielsweise erklärst, dann würdest du ja bestimmte Aspekte des Modells visualisieren. Das Modell an sich ist abstrakt, aber du ordnest bestimmte Merkmale dieses Modells aktiv im Raum an und visualisierst es. Und wenn du dafür ein Gespür hast oder Aufmerksamkeit hast, dann wirst du merken, ah, das kann ich ja aktiv nutzen. Aber dafür muss man schon wirklich geübte Sprecherinnen und Sprecher sein. Ja.
Ja, weil das eine bestimmtes Bewusstsein über das eigene Verhalten in dem Moment voraussetzt, währenddessen man das ja übt. Ja, das kann man steigern, indem man das zum Beispiel mal aufnimmt auf Video und sich das dann anschaut. Mhm. Und dann kann man sich das stärker bewusst machen, wenn man das noch nicht so hat. Ja. Das ist eine Möglichkeit, aber was viele tatsächlich machen, was ich jetzt aber persönlich nicht so schön finde, ist, die üben das tatsächlich mit bestimmten Gesten dann auch ein. Also wenn die dann anfangen, was aufzuzählen und dann machen die so Sachen wie, ah, und erstens möchte ich gerne das machen und zweitens das und drittens möchte ich zu diesem Punkt kommen. Wenn das im Moment der Äußerung entsteht, finde ich, ist das okay. Wenn es geprobt und antrainiert ist, finde ich, sieht man es immer ein bisschen.
Man sieht's häufig, das stimmt.
Wenn die konstruiert rüberkommen, dann auch dem Sprecher vielleicht eher die Sache erschweren, weil das ja irgendwie einem falsch und nicht natürlich aussieht.
Da muss ich sagen, das sehe ich häufig bei Herrn Linnemann, der ist ja nicht CDU-Generalsekretär. Ich kenne das nicht, ob er irgendwelche Coaches hatte, Body Language Coaches sozusagen, um diesen Begriff jetzt auch zu nehmen. Aber es gibt bestimmte Politiker und PolitikerInnen, bei denen man das Gefühl hat, dass die sich auf eine bestimmte Art der Gestik einschießen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Auch bei Frau Weidel oder so. Ich weiß nicht, ob Frau Weidel so spricht, wie sie im Bundestag spricht, wahrscheinlich nicht, aber sie hat so ein ganz behäbiges Verhalten. Sie bewegt sich mal so ganz langsam und macht so bestimmte Gesten mit so einem ganz bestimmten Habitus. Das wird sie nicht in ihrem familiären Kreis machen. Aber da würde man vermuten, dass sie sich das, also das kann ja entstanden sein in ihrem politischen Leben und dass sie das dann bewusst nutzt, ja, die Art und Weise, sich so zu bewegen. Und bei Herrn Linnemann, den nenne ich jetzt einfach, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, es wirkt so einstudiert und sehr unnatürlich, weil er mit einem bestimmten Habitus in die Talkshows geht und dann immer sagt, aber Frau Maischberger, das muss man doch jetzt mal sagen dürfen. Und dann also so bestimmte Gesten ausführt, die so einen Angriff implizieren oder so einen Angriff auf die vorherrschende Meinung implizieren und konstruieren. Und das wirkt immer, es wirkt schon so, als hätte er sich das so drauf geschafft. Ja. Und das sieht man einfach. Es ist nicht so flexibel, nicht so flüssig. Es wirkt immer so ein bisschen konstruiert und so abstrahiert vom natürlichen Bewegungsfluss. Vielleicht ist es das, was du...
Ja, ich glaube schon, weil man das dann auch sieht. Ja. Das Einzige, was man da, und das ist ja auch das, was ich jetzt, wenn ich solche Trainings und auch mit den Studierenden immer mache, weil die mich ja auch immer fragen in den Rhetorikkursen, ah, was mache ich denn jetzt genau? Und ich meine, das ist das, was wir allen raten würden. Einfach nicht drüber nachdenken, so wie man normal spricht, ja, einfach dort definitiv auch sprechen. Mhm. Klar, ja, das fällt manchen Menschen leichter als anderen, aber wir gestikulieren alle, auch wenn ihr die Fragen stellt hier im Raum, gestikuliert ihr auch. Und wenn man nur an bestimmten Punkten Gesten macht, fällt es in gewissem Maße auf, weil die Hände dazwischen immer ruhig sind. Ja, die werden nur für diese eine bestimmte Geste dann in den Raum bewegt und bewegt. Aber wenn ihr jetzt ja mir auch beim Sprechen zuguckt oder auch Silva, dann seht ihr, dass die Hände eigentlich immer in Bewegung sind und etwas tun. Und deshalb, also einfach... Einfach, ich weiß, das ist immer blöd, authentisch so ein Begriff, ja. Das ist auch im Coaching-Bereich einfach mal authentisch sein. Was soll denn das heißen jetzt? Authentisch ist für jeden was anderes. Aber natürlich, also nicht drüber nachdenken und einfach das tun, was in dem Moment tatsächlich auch kommt. Und da wir ja, also gerade in solchen Momenten, wenn wir anderen was erklären wollen, ja auch daran interessiert sind, dass die andere Person das versteht, ja, genau, kommen wir ja automatisch in so einen Erklärmodus. In so einen Erklärmodus, wo wir dann vielleicht auch was zeigen wollen, genau, ja, und manche Dinge müssen wir ja im Grunde genommen sogar gestisch repräsentieren, weil wir das sprachlich einfach nicht so gut machen können. Also alles, was mit Formen von Objekten zu tun hat, ist einfach sprachlich wahnsinnig schwierig. Ja. Und wenn wir da die Hände zur Verfügung haben, dann machen wir das natürlich gestisch. Also wenn wir irgendwie beschreiben wollen, wie die Couch aussieht, die wir gekauft haben. Ja. Und von daher ist das auch bei Vorträgen so. Also wenn man irgendwie Prozesse selbst versucht zu beschreiben, ja, stellt man die sich ja auch visuell vor und dann passiert das irgendwie natürlich.
Ja, ja, bitte?
Da ihr gerade darüber oder dafür plädiert, natürlich zu gestikulieren, die Frage, was würdet ihr denken, wann es beginnt, dass man die Gestik erlernt? Also ich war gestern bei einem Konzert und da war eine Person, die offensichtlich durch gewisse Konsumgüter vielleicht beeinträchtigt war oder beeinflusst auf einem anderen Level. Und obwohl sie sich halt gegen viele soziale Konventionen, sagen wir mal, oder dagegen verstoßen hat, hat sie eben bei der Gestik ganz klar kommuniziert, wie man es sonst wahrscheinlich auch machen würde, vielleicht ein bisschen deutlicher, sagen wir mal. Aber mich hat halt beeindruckt, dass man, obwohl er eben im Kopf vielleicht ganz woanders ist, trotzdem die so verinnerlicht hat, dass er die praktisch nutzt und die andere Person ihn auch verstehen kann. Und darum muss es ja sehr tief sitzen, scheinbar.
Das sind verschiedene Sachen. Also es sind zwei Fragen oder mehrere, glaube ich, in einer. Der erste Punkt ist, dass man, das finde ich immer interessant, warum man das macht, aber es ist wahrscheinlich auch mit dem Begriff Körpersprache verbunden, weil man immer das Gefühl hat, es ist irgendwie etwas, was noch dazukommt zum normalen kommunikativen Verhalten. Also man muss sich gestikulieren vorstellen, wie sprechen, wie Klavierspielen, wie laufen, wie ganz normale Handlungen, die wir tagtäglich ausführen. Das ist jetzt nicht, was irgendwie on top dazukommt und es wird mir in manchen Kontexten bewusst und in anderen halt nicht. Und wenn sie mir bewusst wird, kann ich sie aktiv einsetzen oder so, ja. Also kann ich natürlich machen, aber deswegen, warum sollte es gestört sein, wenn er auch laufen kann oder wenn er ganz normal tanzen kann. Also tanzen konnte er ja noch. Und er konnte auch laufen und er konnte auch normal sprechen. Warum sollte das dann nicht da sein? Also es ist im Grunde genauso wie normale Handlungsabläufe abgespeichert, würde ich jetzt mal sagen, wie ganz normal, wie andere Sachen eben auch. Ja. Und der zweite Punkt ist ja die Frage mit dem Lernen. Da gibt es ja Sprachforschung und Gestikforschung dazu, dass man Gesten sehr ab, naja, man, also Zeigegesten ab 8. Monat ungefähr benutzt. Und dann erweitert sich das Repertoire an Gesten und abstrakte Gesten, metaphorische Gesten so erst ab dem, weiß ich nicht, 6., 7. Lebensjahr und dann bis 12 erlernt ungefähr. Bestimmte Gestik, also die Gestik, die ich so gerne mag, diese Cyclic Gesture, die Kreisbewegungsgeste, da habe ich bei unserer Tochter auch erst sehr spät beispielsweise gesehen. Also die hat diese nach oben gerichtete Hand und so, hat sie ganz oft gemacht und dieses Schultern zucken und so. Aber diese abstrakteren Gesten kommen später. Aber wenn sie erlernt sind, sie sind ja verkörpert. Und ich glaube, es ist auch so ein Begriff. Es ist nicht irgendwo was, was man abspeichert wie so ein Lexikon im Gehirn. Ja, vielleicht hat man da irgendwelche Konzepte gespeichert. Es gibt ja Ideen dazu. Aber es ist ja am Ende verkörpert, so wie es verkörpert ist, wenn ich im Auto sitze und weiß, wo der Stickshift ist, also der Schaltknüppel. Ja, das ist auch verkörpert. Und wenn ich ein neues Auto habe, dann ist der vielleicht woanders und dann plötzlich merke ich, okay, jetzt muss ich mich umorientieren. Aber so genauso verkörpert ist Gestik auch. Ja, also ganz, ganz tief sitzend im Körper. Es ist natürlich wahrscheinlich irgendwo im Gehirn dann auch abgespeichert, logischerweise, weil ja alles im Gehirn gesteuert ist. Aber um das zu kappen, müsstest du irgendeinen Unfall haben oder eine Krankheit, die die bestimmte Zentren im Gehirn beeinträchtigt. Und dann wird auch die Gestikulation problematisch werden und stockend werden. Bestimmte Gesten kannst du dann nicht ausführen. Das weiß man auch aus der Forschung, dass das passiert. Auch beim Stottern, genau. Genau. Die Frage ist, ob Drogen so stark sind, um das zu beeinträchtigen. Eher vielleicht, wenn du nur längerfristigen Drogenkonsum hast, dass du das dann beeinträchtigen kannst, bestimmte kognitive Prozesse oder so, das weiß man ja. Aber ich weiß nicht, ob das auf so motorischen Apparat oder so Auswirkungen hat. Also vielleicht, wenn du einmal Drogen konsumierst an einem Arm in Verbindung mit Alkohol, dann wird bestimmt jetzt nicht, werden jetzt nicht motorische Abläufe plötzlich in dem Sinne gekappt sein. Ja.
Ja. Also ich habe jetzt auch überlegt, ob ich dazu was kenne, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Muss aber auch ehrlich sagen, ist jetzt aber auch interessant. Ist auch eine Frage, über die ich vorher noch nicht nachgedacht habe. Also, aber es ist vollkommen richtig. Also ich meine, man hat ja im Leben auch mal mit anderen Personen, die jetzt irgendwie betrunken sind oder so, Kontakt. Und das stimmt schon. Also die machen dann auch immer noch Gesten und auch so, so beschwichtigende Gesten. Genau, ja. Das stimmt, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beobachtung. Habe ich aber...
Ja, ich war ja auch auf dem Konzert dabei. Und die Person ist ja halt wirklich da total rumgesprungen. Und es war interessant, weil ich fand das so auch aus soziologischer Perspektive interessant. Man kommt da an, wir haben uns gefreut, wir waren relativ weit vorne. Es ist selten, dass wir beim Konzert relativ weit vorne sind, weil wir oft zu spät sind. Aus verschiedenen Gründen. Und dann standen wir relativ weit vorne und du hast dich gefreut, dass irgendwie du so weit vorne bist und jeder hat so seinen Platz gesichert und es ist ja so, alle ordnen sich irgendwie an und haben dann so ihren Platz für sich, wie beim Strand, wo dann jeder so seinen Platz hat und das ist dann der Platz, dem du dich selbst zuordnest und auch andere dir zuordnen. Wir orientieren uns ja anhand der anderen. So, und wir wissen, wenn jetzt eine Gruppe rausgeht, rückt welche nach, dann weißt du, okay, jetzt bin ich neben denen. So. Und das hat alles so super funktioniert und es war irgendwie alles so im Flow. Und dann ist er plötzlich reingesprungen. Erst kam die Gruppe und dann hat es sich schon aufgemischt. Dachte ich so, okay, jetzt muss ich es neu ordnen. Die ganzen Reihen und die Grüppchen, die sich gebildet haben, hat man schon gemerkt. Sie haben damit zu tun gehabt, sich neu zu ordnen. Und dann ist er nochmal vorne weiter reingesprungen und hat dann da wieder ein bisschen Unruhe gestiftet, weil er auch extrem, er hat sich extrem, aber er hat sehr ausschweifend getanzt und war so voll drin, was interessant war zu beobachten, weil er sich ja dann natürlich abgehoben hat von den anderen. Aber er hat auch sich sehr viel Raum genommen, so. Und manche, aber er hat schon wahrgenommen, dass das manche stört, dann kamen Blicke und dann ist er halt hin und hat mit denen dann geredet und so, hat dann schon beschwichtigt und im nächsten Moment fing er dann wieder an, ausschweifend zu tanzen. Also es war immer so ein Wechseln, das war schon interessant. Er hat dann schon Kontrolle gehabt und dann war er relativ schnell wieder in dem Moment drin und ist da sehr abgedriftet. Und das war halt interessant zu beobachten, dass er dann doch in dem Moment irgendwie klar ist. Die Leute dann aber auch sehr angesprungen ist und sehr nah rangegangen ist, hat man schon gemerkt, da ist die Hemmschwelle nicht mehr da gewesen, irgendwie den persönlichen Raum einzuhalten. Und das haben wir dann wahrscheinlich beide so ein bisschen beobachtet, neben unserem ausschweifenden Tanzen. Genau, okay.
Sehr gut.
Was man so beobachten kann auf einem Konzert. Also ich finde, ich habe ja schon so oft dir mal geschrieben, wenn ich auf einem Konzert war oder so,
ja,
dass wir unbedingt mal eine Folge dazu machen müssen, weil ich finde einfach die Leute, wie die sich im Raum anordnen, das ist so lustig,
ja,
und so interessant. Ja, müssen wir nochmal machen, eine extra Folge dazu.
Ja, auf dem Konzert.
Auf dem
Konzert.
So wie wir es halt kennen, wenn wir auf der Bühne sitzen, ist ja klar. So, ich drehe das so Glücksrad.
Und Silvas Gesicht?
Nein, weil ich weiß, wer die Frage gestellt hat.
Ach so?
Wird Gesten möglicherweise zu viel Bedeutung in bestimmten Situationen beigemessen?
Ja, kann sein. Hm. Also die Frage ist auch, was man jetzt mit Bedeutung da meint, aber also eine klassische Sache ist ja immer, wir verstehen den anderen, indem wir da jetzt Dinge herauslesen können, die wir sonst nicht könnten. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas, was man Gesten, also wo man Gesten einfach Unrecht tut. Also man kann natürlich Dinge an den Gesten erkennen, also wie wir uns bestimmte Dinge vorstellen, ja, also wie ich mir, ja, also was weiß ich. Wir haben über Prozesse gesprochen, wie stelle ich mir einen Klimawandel vor. Ja, das kann ich sehen, indem ich bestimmte Dinge visualisiere. Aber zu viel Bedeutung wird Gestik auf jeden Fall zugeschrieben, wenn es darum geht, was ich jetzt eigentlich, also was ich jetzt meine, ob ich lüge, ja, ob ich die Wahrheit sage oder nicht.
Hm. Ich glaube, so ähnlich. Die Frage kam ja auch schon in Bezug auf das Foto. Da ist in diesem Kontext gehört, dass man ja, ja, dann irgendwie als Bewerber so unter Beobachtung steht, ja, und viele Gestiken, Mimiken, was auch immer, falsch interpretiert werden könnten, ja, einfach weil man vielleicht die Nervosität nicht ganz mit einblendet. Deshalb, ja, denke, ja, ich mir, es wäre, glaube ich, ganz interessant zu wissen, ob das jetzt immer eindeutig ist, eine Geste, oder eben auch gänzlich falsch interpretiert werden kann, nur weil man eben den Kontext vielleicht nicht ganz beachtet.
Ja, also an Vorstellungsgespräch habe ich auch gedacht, weil da, glaube ich, sich so Leute sehr, sehr fokussieren auch darauf, wie sie sitzen, weil das wirst du ja auch tatsächlich in so Rhetorikseminaren auch geschult,
ja,
genau.
Ja.
Ja, 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 genau. Und trotzdem, ja, Interesse und da zeigen, und so muss man eigentlich relativ viel beachten, immer laut,
ja,
Coaching.
Ja, und da spielt, genau, und da spielt aber diese falsche Vorstellung von Körpersprache, ja, und das, was eben der Körper macht, sozusagen allen Beteiligten eigentlich in die Hände. Also die Personen, die da sitzen, denken, ich darf das jetzt alles nicht machen, weil das falsch interpretiert wird. Und die Personen, die auf der anderen Seite sitzen, und das muss man auch sagen, also Leute aus Personalabteilungen gehen häufig auch in solche Körpersprachtrainings und bekommen dann aber genau das da auch erzählt. Mhm, ja?
Genau.
Also das heißt, das ist so ein, man würde sagen, so ein Zirkel, der sich immer wieder gegenseitig bedingt. Mhm. Und das stimmt, da hast du vollkommen recht, da wird den Gesten zu viel Bedeutung in vielen Momenten beigemessen, weil aber da genau das mitschwingt, dass man über die Gesten noch etwas Zusätzliches verrät, also über die Person erkennen kann, ob der jetzt offen ist, nicht offen ist, loyal, ehrlich seine Meinung sagt. Und das sind alles Sachen, die sind einfach, das muss man sagen, die sind wissenschaftlich einfach nicht bewiesen und auch, also es gibt Forschung, die sich dazu, die versucht hat zu zeigen, ob Menschen mit Gesten lügen können. Ja, und das, und ich meine, da haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Also das ist jetzt jahrzehntelang versucht man diese Frage zu beantworten und es kommt immer auf die gleiche Antwort: Nein. Also es gibt einfach keinen Hinweis darauf, dass wir durch die Geste erkennen können, ob jetzt die Person die Wahrheit sagt oder nicht. Was man vielleicht erkennen kann, ist, ob jemand nervös ist oder nicht. Aber ich meine, das ist man in solchen Situationen immer. Was ich dann schwierig finde, ist, wenn Personaler oder die Personen, die die Vorstellungsgespräche führen, das dann den anderen Personen negativ auslegen. Ja, es ist nun mal einfach, wenn man so will, eine Form von Prüfungssituation. Da fühlt man sich, also da gibt es Leute, die haben damit kein Problem. Manche finden das nicht so toll. Das finde ich immer schwierig, aber das sind Sachen, da könnte ich sagen, okay, das funktioniert, aber alles andere, ja, also wie jetzt eine Person sitzt, ob die sich da bewegt oder nicht, auch Blickkontakt, ja, also wir halten ja auch nicht die ganze Zeit beim Sprechen Blickkontakt und dass dann in dem Moment die Tatsache, dass die Person da weggeschaut hat, dann interpretiert wird als ein Anzeichen dafür, oh, jetzt muss die da überlegen, weil jetzt sagt die da vielleicht nicht die Wahrheit. Also das ist einfach wirklich, da wird den Gesten etwas zugeschrieben oder auch den körperlichen Ausdrucksweisen, die sie absolut nicht haben können.
Ja. Ja, ich glaube, wenn man in einer bestimmten Position sitzt oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass man, also wenn man sich jetzt irgendwie hinfläzt, ne, aber wer macht denn das beim Vorstellungsgespräch? Ich finde das immer so albern.
Ja, also, aber was ich immer so schwierig finde, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch gerne mal mit solchen Personen, die in diesem Moment dann der anderen Person gegenüber sitzen, besprechen würde, ist, ob die ihr eigenes körperliches Verhalten so reflektieren.
Ja. Ja? Also spiegelt es ja häufig auch, die Person, die da sitzen.
Absolut.
Und passt sich den an.
Genau, ja. Man passt sich ja dem auch an. Mhm. Und wenn jetzt sich ein Bewerber oder eine Bewerberin da vielleicht anders hinsetzt, ist denen bewusst, dass die vielleicht in dem Moment tatsächlich eine andere Körperhaltung und eine andere Sitzposition eingenommen haben und dass das deswegen passiert. Und dass es vielleicht so eine Art von Überheblichkeit oder Lässigkeit entsteht, weil nämlich genau eine Spiegelung des Körperverhaltens vorkommt.
Ja, weil es ja nicht nur ist, dass du sprachlich die Situation konstruierst oder weil du eben dem Stempel aufdrückst, okay, es ist ein Bewerbungsgespräch, sondern du kreierst es ja aktiv durch die Art und Weise, wie du selbst sitzt, welche Haltung du einnimmst und wie halt die Leute im Raum sitzen. Ja? Also sitzen die entspannt, sitzen die irgendwie dir direkt gegenüber oder nebeneinander? Das kreiert halt eine bestimmte Atmosphäre und das kann dazu führen, dass du dich halt in diese Atmosphäre begibst, was ja Forschungen zeigen, dass bestimmte affektive Qualitäten sozusagen von allen geteilt werden. Ja. Und du dann eben auch vielleicht eine entspannte Körperhaltung einnimmst und die Person aber dann die Idee hat, dass die Person sehr, sehr korrekt vielleicht sitzen muss oder was weiß ich, eine bestimmte Führungsposition vielleicht einnehmen wird in dem Unternehmen, für das sie sich bewirbt. Ja, schwierig.
Ja, und ein Beispiel ist zum Beispiel also sowas wie nach vorne lehnen. Ja, also je nachdem, wie das Bewerbungsgespräch geführt wird. Aber wenn die Leute so sitzen und das kann ja vielleicht ein anregendes Gespräch sein und einer der Personen, die das Gespräch führt, lehnt sich nach vorne, weil sie das irgendwie interessant findet und stellt doch mal noch eine Nachfrage. Mhm. Und in dem Moment setzt sich vielleicht die Person, die interviewt wird, ein bisschen nach hinten. Bedeutet das ja nicht, dass die jetzt da irgendwie defensiv ist oder sich irgendwie da angegriffen fühlt, sondern was die Person macht, ist, die versucht wieder ein bisschen mehr Raum sozusagen zu kreieren. Ja. Ja, und das ist ein völlig normales Verhalten, was wir haben. Also das macht man sogar auch mit Freunden. Ja, also wenn man sitzt auch nicht die ganze Zeit so, sondern man bewegt sich da auch mal anders. Und ich finde, das ist wirklich schwierig. Deshalb hoffe ich ja immer noch, dass sich so die Forschung, die wir so betreiben, auch noch mehr in die Öffentlichkeit nach außen trägt, damit genau diese Missvorstellungen sich langsam mal auflösen, als dass die Leute einfach sich klarer darüber werden, wie du gesagt hast, es ist immer auch ein Ping-Pong-Spiel. Ja, also das heißt, was ich tue, hat einen Einfluss darauf, was der andere tut. Und von diesen wahnsinnig starren Vorstellungen da wegzukommen. Ja, definitiv. Also ja, die Antwort lautet ja. Wir haben ewig drum herum meandert, aber ja.
Okay.
Das Glücksrad läuft. Dim, 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 dim. Aber war das überhaupt Glücksrad?
Nee, doch.
Ach, das war Jeopardy, siehste. Ich habe nämlich die ganze Zeit,
Welche Gesten sollten vermieden werden, um Missverständnisse zu vermeiden?
Alle
wurde hier gesagt.
Alle. Na gut, also man kann ja, wir haben uns ja schon auch oft darüber lustig gemacht, dass wir mit obszönen und beleidigen Gesten ja nicht immer durch die Gegend rennen. Aber, also es ist jetzt lustig, ich muss jetzt ein bisschen an meine Tochter denken, weil meine Tochter aus irgendwelchen Gründen sich angewöhnt hat, mit dem Mittelfinger zu zeigen. ja, und dann natürlich auch auf der Straße immer rumläuft und dann so Sachen sagt, wie guck mal mal da drüben, ja, und jetzt habe ich natürlich, wir haben ja in der Folge übers Zeigen auch darüber gesprochen, jetzt mit ihr gesagt, okay, kannst du dich noch dran erinnern, wir haben ja darüber gesprochen, was ist der Finger, mit dem wir zeigen, und dann macht sie so und jetzt kommt noch der lustige Moment und ich sage, und mit welchem Finger zeigen wir nicht? Mit dem. Ja,
ja, dann zeigt ihr Mittelfinger.
Genau. Also, solche Beleidigungsgesten, die natürlich kulturell unterschiedlich sind, ja, die sind natürlich jetzt zu vermeiden, weil das wirklich zu einem Missverständnis führen könnte. Die Frage ist nur, und das ist ja auch etwas, worüber wir uns sehr oft lustig machen, ist, wann benutzen wir die, in welchem Kontext? Genau. Wir benutzen die ja auch nur in Kontexten, die sowieso schon so ein bisschen aufgeladen sind und wir rennen, also in einem normalen Gespräch würden wir ja jetzt auch nicht einfach den Stinkefinger da irgendwie zeigen. Also von daher.
Oder die berühmte Horngeste.
Ja.
Also das ist immer unser Standardbeispiel, wenn man sich diese Ratgeber anschaut, diese kulturspezifischen Ratgeber, auf keinen Fall die Horngeste in Italien machen. Klar, weil ich ja immer zu Hause mit der Horngeste rumrenne.
Genau, weil das also nämlich bedeutet, dass der Ehemann betrogen ist. Also ja, das heißt, dem Ehemann die Hörner aufsetzen. Ja, ja. Genau, und das ist natürlich etwas, was wir, wenn wir miteinander sprechen und auch im Italienurlaub unterwegs sind, einfach ständig machen würden, ja?
Genau.
Genau.
Aber es ist immer für die Leute, glaube ich, sehr interessant, weil es mal dieses Missverständnis in irgendeiner Form hervorhebt, es Unterschiede hervorhebt und dann auch diese Fettnäpfchen, in die man treten kann, ja, das kann passieren, aber wie wir auch schon häufig in diesem Podcast gesagt haben, ist es dann doch eher so, dass wir ähnliche Gesten verwenden und uns eher variieren in der Art und Weise, wie wir uns bewegen, also wie groß machen wir die Gesten, welchen Rhythmus haben wir, wie viele nutzen wir eventuell, während wir eine Äußerung sprechen, und dann gibt es natürlich noch die Embleme, die wir nutzen, die dann Unterschiede in den verschiedenen Kulturen aufzeigen können, aber das wird so selten sein, dass man das gebraucht. Ja.
Ja. Gut, und eins ist mir jetzt gerade noch eingefallen, also Missverständnisse können natürlich auch auftreten, wenn wir zählen, gestisch.
Ja, das stimmt, wie man
ja,
schon
im berühmten Film, also weil wir ja gerne Film mit dem Daumen anfangen
ja.
und dann zählen. Das ist aber in vielen Kulturen nicht die Geste, um eins anzuzeigen, sondern entweder der Zeigefinger oder auch der kleine Finger. Und da das tatsächlich eine recht weit verbreitete internationale Geste ist, ja, um anzuzeigen,
sehr
top,
gut,
ja. läuft, alles ist okay, kann das tatsächlich zu einem Missverständnis führen. Also wenn wir sagen, jawohl, ich nehme noch eins, ein Bier oder was, keine Ahnung, und die andere Person denkt sich, ah ja, ist eine Zustimmung, und dann kommt vielleicht die Frage, naja, wie wird's jetzt, also wird's jetzt wirklich noch? Und naja, ich habe doch gesagt eins. Ja, also das ist noch was.
Aber da war auch noch eine andere Frage in dem Portfolio, wie es sich ändern kann. Also Gesten wandeln sich natürlich, und das natürlich durch die größere Internationalisierung und mehr Kontakt mit den Kulturen, merkt man auch schon, dass Leute anders zählen tatsächlich, ja. Also mit dem Mittelfinger beispielsweise anfangen oder so. Mittelfinger nicht. Jetzt habe ich deinen Blick gerade. Gern. Manche fangen vielleicht auch mit dem Mittelfinger an, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Also mit dem Zeigefinger anfangen oder tatsächlich mit dem kleinen Finger.
Ja.
Und dass sich das dann verändern kann. Ja, größeres Bewusstsein für bestimmte Gesten da ist.
Mhm. Ja. War noch eine Frage aus dem Publikum.
Genau. Zufällig vorgestern erst darüber gesprochen, dass ja eigentlich die Corona-Zeit, ne, wir haben ja unser Begrüßungsverhalten verändert, jeder hat Abstand genommen, man hat sich nicht mehr die Hand gegeben, man hat sich nicht mehr umarmt. So, und dann weiß ich noch, dass wir darüber mal gesprochen hatten, ob sich das eigentlich so, ob das mitgenommen wird. Mhm. Also danach der Pandemie, ob man dann Abstand hält und in Zukunft wie wirklich das Begrüßungsverhalten verändert. Ist euch jetzt irgendwas aufgefallen? Weil mein Eindruck ist, wir sind back to normal, ne? So total wieder drücken, Hand geben. Und dann hat aber ein Bekannter dann auch gesagt, naja, im Betrieb irgendwie bei ihm, man begrüßt sich nicht mehr. Das wurde jetzt abgelehnt. Es sind zwar auch nur Männer, die da irgendwie... hat es damit zu tun? Keine Ahnung, ob das so eine Geschlechtersache dann ist auch. Aber ja, ist euch was aufgefallen? Begrüßung nach Corona, ist das wirklich wieder normal so zurückgegangen? Oder?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich würde schon sagen, es gibt mehr Variationen. Es gibt tatsächlich also sowohl in den Gesten, die wir nutzen, um uns zu begrüßen, also hier Faust und so, ne, macht man tatsächlich auch noch. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die es nicht mehr machen mit den Umarmungen. Oder die waren mal vielleicht vorher, fanden das vielleicht auch nicht gut und jetzt haben sie eine gute Begründung. Aus an den Körperkontakt.
Endlich muss ich es nicht mehr machen.
Das kann auch sein. Oder wenn jetzt zum Beispiel jetzt steht die Grippesaison an und dann vielleicht nicht. Also dass dann ein größeres Bewusstsein dafür da ist, dass da eben dann Viren übertragen werden können. Aber ansonsten würde ich schon auch sagen, dass, also jetzt im Freundeskreis oder keine Ahnung, ich würde schon sagen, dass wir da wieder bei sehr nahem Körperkontakt aus sind mit Begrüßungen, mit Umarmungen. Und sonst habe ich nicht so viele Kontexte, wo ich jetzt jemandem die Hand geben würde. Das, da bin ich jetzt nicht so.
Ja, das ist unterwegs. Auch eine Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe. Also ob der Handschlag jetzt noch so häufig ist, das weiß ich, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen.
Ich habe es bei mir jetzt mit der im Tourismusbereich.
Ja.
Wenn man da natürlich neue Gäste begrüßt, ist meistens noch der Handschlag.
Ah ja.
Immer noch.
Okay.
Macht Sinn. Naja, da wird man sich jetzt nicht umarmen, aber
genau, ja, genau, aber und dass man gar nichts macht, ne? Ja. Dass man sagt, hallo.
Ne? Das stimmt.
Und noch die Hand.
Ja, das macht Sinn.
Eine Generationssache. Mhm.
Ja, ist spannend. Weiß ich gar nicht, ob es da jetzt dann schon wieder Forschung zu gibt. Also wir haben ja auch zu Beginn unsere erste Folge des Podcastes stellte ja tatsächlich die Frage, ob der Handschlag ausstirbt aufgrund von Corona. Und da haben wir uns ja auch über Forschung unterhalten, die sich das angeschaut hat zu Beginn der Pandemie, wie sich da neue Begrüßungsmuster und Begrüßungsformen etablieren. Und das wäre jetzt in der Tat nochmal eine spannende Frage. Vielleicht könnte man das auch nochmal aufgreifen, die Frage für eine spätere Folge, um mal zu gucken, also was für Forschung ist denn da in den letzten Jahren passiert und gibt es jetzt vielleicht auch Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist jetzt nach Corona? Ist wieder alles normal oder nicht?
Ja, definitiv. Sollte man mal im Auge behalten. Also vielen Dank für den Input.
Man schreibt ja mal zu, dass es Unterschiede gibt vom Denken vielleicht oder von der Wahrnehmung bei den Menschen, die immer mit der linken oder mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten. Kann man das auch in der Gestik beobachten? Im Äußeren nutzt man andere Gestikformen zum Beispiel.
Das ist eine gute Frage. Also ich kenne jetzt keine Studie, die sich damit beschäftigt, mit links und rechts, außer bezogen. Ja,
ja, ich kenne nur eine Studie, die sich mit, also von Daniel Casasanto,
ja, genau,
zu Good and Bad,
good and bad
in, the,
genau,
in the Hands of Politicians hat, ja, er das genannt.
Genau.
Also gut und schlecht.
Das war die.
Und jetzt hoffe ich, kriege ich es richtig zusammen, dass also sozusagen positive oder negative Sachen waren immer auf einer Seite verteilt. Ja, und ich,
genau,
glaube,
links war schlecht und rechts war gut.
Ja, aber die Zuteilung hat davon, und das vielleicht geht das in deine Richtung, die Zuteilung hatte aber was damit zu tun, welche dominante Hand es,
genau,
war.
Natürlich. Genau, natürlich, ja, definitiv. Ja,
also
ja,
das heißt, wenn ich dominant linkshändisch bin, dann ist das für mich positiv.
Genau.
Und die rechte Hand benutze ich, um über eher negative Dinge zu sprechen. Wenn ich aber rechtshändig dominant bin, dann ist das die Seite, mit der ich Dinge positiv oder die ich für positive Dinge benutze. Und die linke Hand eher für negative. Und warum hat er das mit Politikern gemacht? Weil der versucht hat, Republikaner und Demokraten miteinander zu vergleichen und die Idee hatte, dass diese unterschiedlichen politischen Positionen sich in den unterschiedlichen, genau, Händig, also Hand, also sozusagen, ja, wie heißt es? Händigkeiten nicht, sondern, naja, Links-Rechts-Verteilung zeigt. Und das hat sich nicht gezeigt, sondern es hat sich eben gezeigt, dass wenn die Person über positive oder negative Dinge, also ne, positiv im Sinne von, das sind republikanische Anhänger oder demokratische Anhänger, dass das keinen Einfluss darauf hatte, sondern eben, ob das Rechts- oder Linkshänder waren.
Genau, ich hatte jetzt eher an so neurologische Studien gedacht, tatsächlich, ob es da was gibt, außer diese Split-Brain-Patients. Also,
ja, das ist aber auch das Einzige,
ja,
was ich kenne.
Es kann natürlich kulturell überformt sein. Ne? Es gibt Kulturen, bei denen man jetzt zum Beispiel
das
nicht mit der linken Hand gestikulieren darf.
In, ja, Ghana zum Beispiel.
Genau,
genau,
also sowas,
gibt es ein linkes Handtabu.
Deswegen, also ist es immer schwierig, sowas sozusagen zu generalisieren, weil man natürlich auch die kulturellen Gepflogenheiten so ein bisschen kennen muss und auch vielleicht soziokulturelle Gruppen das kennen muss, wie das vielleicht verteilt ist mit der Händigkeit und bestimmten Konzepten oder so. Ja.
Ich bin jetzt ja kein Neurologe-Experte, aber man sagt ja auch, dass die Gehirnhälften mit einem eher kreativen Denken oder mit einem logischen Denken, oder ich weiß jetzt nicht, was das Gegenstück wäre, zu tun haben. Und darauf bezog sich auch meine Frage,
ja,
ob,
genau,
man sozusagen mehr gestalterische Gesten nutzt oder mehr, was ich, strukturierende oder.
Ja, deswegen habe ich auch an neurologische Studien gedacht und die Verknüpfung zu den Hemisphären. Also was ich, da weiß ich jetzt, da kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht aus mit den Studien, aber was ich weiß ist, dass sich das ändert im Alter beispielsweise oder dass bestimmte, ja, ältere Menschen weniger visualisieren und mehr Taktstockgesten nutzen. Das ist jetzt was ich kenne an Studienlage, aber was zu den Gehirnhälften, jetzt kenne ich mich eher nicht aus. Aber es gibt auf jeden Fall Personen, die, wenn du in einem visuellen Kontext arbeitest und deine Arbeit beschreibst, wirst du natürlich visualisieren und weniger als Taktstockgesten benutzen, ist ja irgendwie auch klar, ne? Aber da bin ich immer vorsichtig, weil es natürlich immer kontextabhängig ist, was wir vorhin besprochen haben, in welchem Sprechen, in welchem Modus des Sprechens befindest du dich gerade. Erklärst du einer Person etwas, dann wirst du natürlich mehr visualisieren. Und wenn du vielleicht eine Rede hältst, wirst du vielleicht mehr sogenannte Taktstockgesten, der Begriff ist auch schwierig, eine Gestenforschung, aber wirst du vielleicht eher Gesten benutzen, die den Rhythmus unterstreichen oder die vielleicht eher einen Angriff verkörpern, ja, weil du vielleicht eine Position angreifen möchtest. Deswegen ist, finde ich, immer so eine Generalisierung schwierig, weil Gesten sehr stark davon abhängen, in welchem Kontext wir uns bewegen, in welchem kommunikativen Kontext. Erkläre ich etwas, das kannst du schon an Fernseh-Talkshows sehen. Wenn du dir Markus Lanz anguckst oder Maybrit Illner, dann hast du oft die vielen rekurrenten Gesten, die kulturell etabliert sind, wie die nach oben gerichtete Hand oder die Schneidegeste kommt ganz viel. Ja, also viele Gesten, die mit der Argumentationsstruktur zu tun haben und damit, dass du Argumente austauschst. Wenn du dir aber jetzt Talkshows anguckst, wie heißt denn das, NDR-Talkshow oder sowas, wo du eher so entspannt sitzt und über dein Leben erzählst, weil da irgendwelche Promis sitzen, die visualisieren eher. Ja, das kannst du auch bei bestimmten Politikern sehen, wenn die bestimmte Reden halten. Barack Obama, in der Zeit gibt es auch Studien zu, in der er Wahlkampf betrieben hat, hat ganz viel den Ringfinger benutzt. Man kann das auch wirklich zeitlich nachvollziehen, wann er angefangen hat, den zu benutzen. Und in dem Interview mit Markus Lanz, was er vor vielen Jahren geführt hat, benutzt er sehr, sehr stark visualisierende Gesten. Ja, weil er eben der Kontext ein anderer ist, weil er über seine Legacy gesprochen hat und darüber, wie er bestimmte politische Ereignisse erlebt hat und was er vielleicht voranbringen wollte. Da wird er natürlich nicht mit dem Ring die ganze Zeit gestikulieren, weil er jetzt nicht einen Punkt machen muss. Ne? Also deswegen bin ich bei solchen Studien immer vorsichtig, weil man eben immer darauf achten muss, in welchem Kontext, in welchem kommunikativen Kontext bewege ich mich gerade.
Ja, und noch eine Ergänzung, und die Herausforderung ist auch ein bisschen, das experimentell tatsächlich machen zu können. Denn du hast vorhin die sogenannten Split-Brain-Patienten erwähnt. Das ist Forschung von einer Neurologin, Hedda Lausberg, die an der Deutschen Sporthochschule in Köln arbeitet. Und die hat sich das genau angeguckt und hat geschaut, mit welcher Seite des Körpers machen die Patienten zum Beispiel das Darstellen von Zähneputzen? Machen die das so, als würden die Zahnbürste repräsentieren, oder tun die so, als würden die mit der Hand selbst die Handlung ausführen? Und warum heißen die Split-Brain-Patienten? Weil man bei denen die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften getrennt hat, um zu verhindern, dass sich epileptische Anfälle von einer Seite des Gehirns auf die nächste übertragen. Und warum ist es jetzt interessant für die Frage, ob man das überhaupt so machen kann? Dass die Gehirnhälften kommunizieren also immer miteinander. Ja, genau. Und man kann jetzt nicht so hundertprozentig sagen, jetzt ist links zuständig und jetzt ist rechts zuständig, weil die eben über dieses sogenannte Corpus callosum immer miteinander verbunden sind. Und in dem Fall ist sozusagen künstlich eine Situation hergestellt worden, in der diese beiden Gehirnhälften nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und da kann man dann schon sehen, dass eine Seite eher für bestimmte Dinge zuständig ist als für andere. Aber das jetzt dann eben so zu generalisieren, ist einfach schwierig, weil also die beiden immer zur gleichen Zeit aktiv sind und überhaupt bei so neurologischen Studien man überhaupt nie mit Bestimmtheit sagen kann, das wird zwar immer so dargestellt, also jetzt ist irgendwie der vordere Teil des Gehirns aktiv und dann der hintere Teil, aber es findet immer Aktivierung auch in anderen Bereichen des Gehirns statt. Also das tatsächlich experimentell zu belegen, das ist eine richtig große Herausforderung. Also es gibt schon, würde ich sagen, so Tendenzen, die das nahelegen, ja, eben weil ja auch das Sprachzentrum in einem bestimmten, ist ja das, worauf du auch ansprichst, in einem bestimmten Bereich des Gehirns verankert ist und eher logisches oder visuelles Denken eher in anderen.
Ja, man weiß zum Beispiel, dass bei das Gebärdende dass da die rechte, also in bestimmter Bereich in der rechten Gehirnhälfte ein bisschen größer aus, also ein bisschen stärker aus, sozusagen ausgeprägt ist, weil die natürlich mit dem visuellen Medium kommunizieren und dann auch dieser Bereich stärker aktiviert, aber auch ausgeprägt ist und der Bereich stärker genutzt wird, weil eben die Sprache räumlich visuell ist. daran kann man das zum Beispiel auch sehen. Das Sprachzentrum ist natürlich auch aktiviert, aber eben das Zentrum in der rechten Gehirnhälfte, was für die räumliche Wahrnehmung und für die Verarbeitung von räumlichen Informationen aktiv ist. Okay, das spricht dann für eine bestimmte Art und Weise, ne, dass es da schon Unterschiede gibt. Aber ob das bei Menschen, die bestimmte Berufsgruppen, also in bestimmten Berufsgruppen sich bewegen oder bestimmte, weiß nicht, Affinitäten für kreative Prozesse haben. Ich meine, was ist Kreativität? Das ist auch wieder so ein Problem, ne? Also ja, das ist, glaube ich, schwer zu untersuchen.
Ja. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Mhm. Also
im nächsten Leben dann.
Nee, ich möchte keine neurologischen Studien machen.
Wir können jetzt zu unserer Lieblingsrubrik kommen, Jana.
Ja.
Nämlich ich habe das Handy so gezückt, weil ich hier meinen Song auf, weil ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten so mitgenommen. Deswegen würde ich dir erstmal den Vortritt lassen. Der Song zum Thema.
Ihr werdet jetzt alle lachen und du wirst jetzt wieder gleich dein Gesicht machen, nachdem ich mich total schlecht fühle.
Was Aber soll das heißen? Ist das Country?
Ich, nein. Also, es ist noch schlimmer. Aber siehst du, dass du schon alleine sagst, es ist Country, ja? Es ist schon hier Music-Bashing.
Cancel Culture.
Ja, absolut. Mm. Mein Song heißt Is It True?
Is It True?
Mhm.
Von?
Right Said Fred. Ich habe irgendwie, ich habe nach Is It True in meiner Mediathek gesucht und ich frug mich ehrlich gesagt.
Warum hast du es gemacht? Warum hast du Is It True eingegeben?
Ja, weil ja auch, ich dachte, vielleicht kommen so Fragen.
Wie,
genau.
Ah, ja,
okay. Ja. Also es hat schon...
Nee, it's auf jeden Fall deep thought behind it.
Ja, ja. Nope. Ja, ja. Was mich allerdings ehrlich gesagt viel mehr
warum hast
überrascht
du es in Mediathek?
Warum habe ich es in meiner Mediathek? Und da frug ich mich dann, war ich mal auf so einem... Ich schwärme in Jugenderinnerungen und also ich meine, Right Said Fred ist ja wirklich schon.
Wir müssen kurz sagen, dass du Frug sagst, das, weil wir öfter Frug sagen, ja, als, so ein als starkes Verb, genau.
Ja. Was ja nicht falsch ist, aber.
Ja, tatsächlich, ja. Aber ich dachte jetzt, was die Sprachwissenschaftlerin kann Sprache nicht richtig anwenden.
Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt qualitativ hochwertig dieser Song, aber war da und als ich den dann gesehen habe, dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Dann habe ich mir auch nochmal die Lyrics angeguckt und es geht schon so um so essentielle Fragen. Also
bei Right Said Fred, was man auch erwarten würde bei Right Said Fred.
Ist es wirklich wahr, dass es Gott gibt und so? Also,
aha, ja, ah, ja gut, einfach mal ein paar Floskeln rausgehauen.
So.
Aber jetzt. Ich meine, es sind auch tiefe Gedanken natürlich. Ja. Wir wollen uns jetzt gar nicht Abrede stellen.
Jetzt wollte ich gerade sagen, mal sehen, ob du jetzt hier mit vom hohen Ross und so bist ja
Nein,
heute auch ein bisschen
bin
erhöht.
Höher, ich sitze höher, ja genau. Ich habe heute
einen sehr niedrigen Stuhl abgekriegt. Silber hat so ein bisschen...
Ich habe vorhin extra umsortiert. Aber weil du ja, so ja. groß bist,
ja, ja.
dann hätte
ja.
ich noch winziger ausgesehen. Aber
absolut.
Ich möchte einmal groß sein.
Ja. Hat ja auch immer was mit Dominanz und mit Macht zu tun.
Natürlich, weil das haben wir ja... Da schließt sich der Kreis. Nee, ich hab jetzt einfach die Band ausgewählt, bei der wir gestern waren.
Ach so.
Und ich habe mich, ich muss irgendwie ein Zufall gewesen, ein glücklicher Zufall, weil genau vor ein paar Tagen diese Band eine neue Single rausgebracht hat und die heißt Time on My Hands. Natürlich ist die Rede von Archive. Und die haben diesen Song jetzt rausgebracht und der ist okay. Und weil ich irgendwas mit Hands haben wollte.
Ach so, okay.
Ich habe Hands eingegeben in meine Mediathek und hatte auch ein paar andere AnwärterInnen. Aber jetzt habe ich mich für den entschieden, weil ich innen noch so beseelt bin von dem Konzert gestern. Also Archive, Time on My Hands.
Gut, ich weiß nicht, ob sie heute miteinander reden. Normalerweise reden unsere Songs ja miteinander, aber können wir nochmal drüber nachdenken.
Das müsste man vielleicht mal auf der lyrischen Ebene nachvollziehen. So auf der musikalischen ist es auf jeden Fall das zwei Pole, würde ich jetzt mal sagen, die auch unterschiedliche Epochen repräsentieren. Ja. Ja. Aber gut, damit haben wir es geschafft, Jana.
Ja. Und wir müssen Danke sagen. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid zu unserer Live-Aufnahme beim Podfest 2023. Genau. Es hat echt Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ja, und es kamen so viele Fragen ja auch aus dem Publikum.
Ja, und auch wirklich richtig tricky Fragen. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht so gerechnet. Ja. Ich dachte, das wäre ein bisschen easy. Simpler, ja. Sage ich jetzt mal.
Ja.
Hast du ja bestimmt alles schon vorher ausgedacht.
Ja.
Wenn
du da
wirklich Bescheid
bist. Ja, und vor allem auch nicht bei Insta eingereicht.
Eingereicht.
Bei Insta eingereicht, damit uns das hier kalt erwischt.
Ja, ja, genau. Aber ich würde sagen, wir haben es gut gehandelt.
Ich
hoffe. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei. Es ist mal so eine angenehme Atmosphäre. Mal sehen, auf welchen Stühlen wir dann sitzen und welche Farbe unsere Pop, wie heißen die Dinger? Pop, nee, Mikrofon.
Ich hab vergessen, sie sind türkis.
Ja, wie die, welche Farbe die haben. Das war, fand ich jetzt auch nochmal einen interessanten Aspekt. Wir bedanken uns bei euch fürs Kommen. Wir klatschen auch für euch. Und wir bedanken uns natürlich fürs Einschalten und hören uns dann in 3 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Talking Bodies, euer Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation.
Mit euren Hosts Jana und
Silva.
Auf Wiedersehen. Tschüss.